Als die deutsch-deutsche Wende kam, Michael von Hinzenstern, waren sie Anfang 30 und haben damals schon in Weimar gelebt. Viele, fast alle, waren von der Öffnung der Grenze in Ost wie West völlig überrascht. Wie haben Sie das damals erlebt?
Ich war natürlich völlig überrascht. Ich saß bei Freunden zum Abendbrot und die brachten gerade ihr Kind ins Bett. Und da lief gerade diese legendäre Pressekonferenz mit Herrn Schabowski. Und ich habe da nur halb zugehört und traute meinen Ohren nicht, dass er sagt, ab sofort ist die Grenze geöffnet. Und das war natürlich ein Grund zum Feiern. Und das war dann auch die absolute Feierstimmung in der ganzen Stadt. Überall wurde er zugeprostet. Man hat dann einfach in den Medien zunächst verfolgt, ob das wirklich eintritt. Und es trat ein. Und Bornholmer Straße und so weiter war ja alles mit zu erleben live. Und das war für mich natürlich ein Glücksmoment.
Sie sind Musiker und Musikwissenschaftler, speziell Kirchenmusiker, Pianist, Organist, Gründer und Mitorganisator zahlreicher Musik- und Kulturinitiativen, etwa der Tage Neuer Musik in Weimar. Die Nähe, die Liebe zur Musik kommt von Ihrem Elternhaus. Sie entstammen einem christlich-evangelischen Elternhaus. Ihr Vater war Pfarrer und da war der Weg zur Orgel zumal ja nicht weit.
Ja, mein Vater war wirklich sehr musikalisch. Er hatte nur mal wenig Zeit, um zu musizieren. Und als Kinder hatten wir aber schon das Glück, dass wir mit ihm im Trio musizieren konnten. Also mein Bruder am Cello, ich an der Violine, er am Klavier. Das waren schöne Momente. Ansonsten ist das vom Elternhaus nicht direkt gesteuert worden. Also das hat man ja oft, dass die Kinder dann ja mehr oder weniger freiwillig gezwungen werden, ein Instrument zu erlernen. Also das hat sich bei uns eigentlich ganz organisch von selbst entwickelt. Ich hatte in der Schulklasse einige Klassenkameraden, die schon Cello und Geige spielten. Das hat mich damals sehr inspiriert und angeregt und dachte, das willst du auch machen. Und ich habe damals auch ganz eigenständig Kontakt mit meinem zukünftigen Geigenlehrer über den Mitschüler aufgenommen und sagte dann zu den Eltern, ab nächste Woche bekomme ich Geigenunterricht. Die waren völlig überrascht und sagten, naja, aber wir haben ja nicht mal eine Geige.
Bei der Geige blieb es nebenbei da nicht. Es kam hinzu Klavier und dann später Orgel.
Ja, die Geige war sozusagen die Einstiegsdroge. Bei meinem Bruder war es umgekehrt, da kam erst das Klavier. Dadurch konnten wir uns schon gegenseitig begleiten, was ganz wichtig ist. Und ich habe dann natürlich auch noch Klavier gelernt. Das muss man eigentlich als Musiker auf jeden Fall können. Und so konnten wir uns gegenseitig begleiten und haben dann, was ich für ganz entscheidend halte, auch sehr früh begonnen, gemeinsam zu improvisieren.
Und dann haben Sie ein Erweckungserlebnis gehabt. 14 waren Sie, glaube ich, da. Mit 14 haben Sie die Musik, die neue Musik von Karlheinz Stockhausen für sich entdeckt. Wie haben Sie denn damals die überhaupt hören können? Wie fing das an?
Ja, das fing natürlich früher an. Ich habe mit 9 Jahren Geige begonnen. Das ist relativ spät eigentlich für dieses Instrument. Und parallel habe ich angefangen zu komponieren. Also so kleine Stückchen, dann auch gigantische Entwürfe, wie zum Beispiel die Symphonie mit der Autohupe und solche Sachen. Und da habe ich mich parallel beschäftigt eben mit der Musik von Prokofjew. Dann kam die zweite Wiener Schule, Schönberg, Berg, Webern. Und diesen Weg bin ich weitergegangen und da war es gar nicht so weit zu Karlheinz Stockhausen.
Also als Jugendlicher haben Sie das schon gemacht?
Ja, also das Komponieren hat mit 9 Jahren begonnen. Das war zum Teil noch sehr dilettantisch, autodidaktisch, aber ich habe stundenlang da gesessen und das Notenpapier vollgemalt und habe mir auch andere Noten angeschaut und mich inspirieren lassen und dann eben parallel noch improvisiert mit meinem Bruder.
Aber Stockhausens Musik war doch in der DDR damals verpönt. Es war dekadent, westlich, es war imperialistisch, der letzte Auswuchs einer kapitalistischen Avantgarde. Das heißt, Stockhausen und Stockhausens Musik waren tabu in der DDR. Wie trat Stockhausen da gleichwohl in ihre Welt? Sie haben ja seine Musik gehört.
Ja, da gab es ja zum Glück den Rundfunk. Ich halte das nach wie vor für ein ganz wichtiges Medium. Und wir konnten bestimmte Programme empfangen in Weimar. Und da habe ich die Studios für neue Musik ganz konsequent gehört und mich informiert. Und dann wurden da natürlich auch neue Stücke vorgestellt. Und das war für mich zunächst die erste Informationsquelle.
Und es war für Sie eine Art Weichenstellung, denn Stockhausen und seine Musik, das hat Sie dann nicht mehr losgelassen.
Ja, also ich kann mich noch genau erinnern, als ich die ersten Stücke von Stockhausen gehört habe, war ich wie elektrisiert. Es hat sich mir eine ganz neue Welt aufgetan, vor allem auch was die elektronische Musik anbelangt. Also ein Schlüsselwerk war für mich Telemusik, entstanden 1966 in Japan mit dem Prinzip der Intermodulation. Und ja, ich war fast so ein bisschen süchtig nach Stockhausen und hatte aber immer schon so den Drang, das, was mich beschäftigt, auch anderen mitzuteilen, zu vermitteln. Und habe damals auch einen Vortrag gehalten, Einführung in die neue Musik. Das war dann im Jahr 1971, nachdem ich schon Kontakt mit Stockhausen hatte. Und da wurden dann auch andere Stellen auf mich aufmerksam, weil ich da sehr freimütig mich für eine offene Kunstform ausgesprochen habe. Aber der Kontakt zu Stockhausen kam wirklich zustande 1970, da war ich 14 Jahre alt.
Wie kam der zustande? Ich denke mir, das war nicht ganz einfach. Also von der DDR zu dem damals in Westdeutschland, also bei Köln lebenden Stockhausen, irgendwie in Verbindung zu treten.
Ja, das war in der Tat nicht einfach, weil ich in meiner Naivität damals sagte, du hast keine Anschrift, du musst also an den WDR schreiben, an das Studio für elektronische Musik. Und diese Briefe sind immer abgefangen worden. Und so kam der Kontakt zunächst nicht zustande. Dann war aber mein Vater in Westdeutschland dienstlich unterwegs und hat dann meinen Brief mitgenommen und ihn eingeworfen. Und da kam dann sofort die Antwort. Und das war nach der Uraufführung der Komposition Mantra von Stockhausen, auch ein Schlüsselwerk in seinem Oeuvre. Und das Datum ist mir im Nachhinein bewusst geworden, war ein ganz entscheidendes, der 22. Oktober, das ist der Geburtstag von Franz Liszt. Denn an diesem Tag hat Stockhausen seinen ersten Brief an mich geschrieben.
Franz Liszt, der ja auch eine entscheidende Rolle spielte in Weimar, sowohl als auch in Ihrem Leben in bestimmter Hinsicht. Sagen Sie, Stockhausen hat Ihnen geantwortet, Sie waren dann wahrscheinlich der Einzige oder einer der wenigen in der DDR damals, die überhaupt und das als Jugendlicher Stockhausen ja geradezu dann promotet haben oder überhaupt mit ihm in Verbindung haben treten können.
Ja, ich war in der Tat der Einzige. In den 50er Jahren, als die Grenze noch offen war, sind verschiedene Komponisten wie Friedrich Goldmann nach Darmstadt zu den Ferienkursen gefahren und haben dann die Seminare von Stockhausen besucht. Aber nach dem Bau der Mauer war das ja nicht mehr möglich. Und eigenartigerweise hat niemand danach versucht, mit Stockhausen den Kontakt aufzunehmen oder aufrecht zu erhalten. Und so war ich 1970 der Einzige und Erste, der wieder mit ihm in Beziehung trat, und er hat es auch sehr ernst genommen und hat also auch mir lange Briefe geschrieben, handschriftlich zumeist. Es gibt nur einen einzigen maschinengeschriebenen Brief, das ist, glaube ich, atypisch für Stockhausen. Er hat ja immer mit der Hand geschrieben, sehr markante Schrift, und auf alle Fragen geantwortet all die Jahre. Also man muss sich überlegen, von 1970 bis 2007, bis zu seinem Tod, ist der Kontakt ja nie mehr abgebrochen.
Wenn Sie mit diesen Dingen, Stockhausen, neue Musik etc. zu tun haben und haben eine musikalische Bildung und Ausbildung verfolgt, wie war das in Ihrem Umfeld? Zumal Sie ja ein Von im Namen tragen, also von Hinzenstein, waren Sie da nicht von Ihren Mitschülern oder der sonstigen Umgebung im Alltag, zumal als Sohn einer evangelischen Familie, schief angeäugt, ein Außenseiter in der damaligen DDR?
Ja, ich war das geborene Enfant terrible, also weil der Name, Sie sagten es schon, ich wurde ständig gefragt, müssen wir das von mitsagen? Und ich sagte dann immer stoisch, ja, das steht so im Personalausweis. Und dass dann mein Vater noch Theologe war, das waren also alles Dinge, die mir das Leben nicht leichter machten im real existierenden Sozialismus, aber man lernt dann auch früh, sich zu behaupten und seine Meinung zu vertreten. Und ich wurde ja dann auch andererseits gefördert. Ich bekam also auch Kompositionsunterricht an der Franz-Liszt-Hochschule, aber hatte einen Lehrer, der eher meine Aktivitäten eingeschränkt hat. Er versuchte mich in so ganz strenge theoretische Bahnen mit Stilübungen einzuzwängen. Und ich war eher der freie Geist, der gerade die Normen durchbrechen wollte. Und so war das eigentlich nicht sehr fruchtbar. Aber ich habe diesen Unterricht gehabt, der war sicherlich auch nicht umsonst. Und hatte dann natürlich auch einige Aufführungen an der Franz-Liszt-Hochschule als quasi externer Kompositionsstudent und habe dann auch sehr früh angefangen, mit meinen Stücken zu provozieren.
Sie haben mit Ihren Stücken nicht nur provoziert, sondern Sie hatten auch Erfolg mit Ihren Kompositionen. 1976, also im zarten Alter von 20 Jahren etwa, haben Sie einen Kompositionsauftrag gewonnen, der Stadt Boswil. Was für ein Stück war das und was hat das für Folgen gehabt?
Ja, ich hatte durch Zufall eigentlich erfahren, dass es in Boswil, einem Dorf im Kanton Aargau, so ein Künstlerhaus gibt und eine ehemalige Kirche, das hieß damals Stiftung Alte Kirche Boswil, und die haben so internationale Kompositionsseminare veranstaltet und auch Wettbewerbe ausgeschrieben. Und ich habe mich dann nach einem Tipp durch Paul-Heinz Dittrich, den Berliner Komponisten, dort beworben mit einer Komposition mit dem Titel Aliaphonie für variable Besetzung und wurde dann ausgewählt für einen Studien- und Arbeitsaufenthalt von 3 Monaten.
Aliaphonie, also Würfelphonie, wenn man so will, nach dem Zufallsprinzip, beeinflusst von John Cage?
Ja, sicherlich von verschiedenen beeinflusst. Es war jedenfalls ein Stück, wo der Zufall eine gewisse Rolle spielt, aber es gab natürlich ausnotierte Blätter, die man unterschiedlicher Form miteinander kombinieren konnte und es entstanden dadurch auch immer wieder neue Versionen. Und das war für mich selber so ein Versuch, sowas auszuarbeiten. Und der Wettbewerb hatte den eigenartigen Titel Der Komponist als Mitarbeiter. Der sollte also quasi die Interpreten auch anregen, selbst schöpferisch mitzutun.
Und Folge dieses gewonnenen Komponistenwettbewerbs war ein 3-monatiger Aufenthalt in Boswil, das heißt im Westen. Sie durften da als 20-Jährige dann in den Westen reisen von der DDR, was wahrscheinlich aber nicht ganz einfach zu bewerkstelligen war erstmal. Da wird es Widerstände gegeben haben.
Ja, die Widerstände waren enorm. Also nachdem ich den Antrag auf Ausreise nach Boswil gestellt hatte, bekam ich ein Schreiben vom Kulturministerium der DDR, wo drin stand, dass ich nicht delegiert worden sei und deswegen an dem Wettbewerb auch nicht teilnehmen könne. Und daraufhin habe ich geantwortet, ich habe aber teilgenommen und einen Preis erhalten. Wir sind also in einem anderen Stadium und da hat man erstmal nur gemauert. Also das war schon unbotmäßig, sie überhaupt im Westen irgendwo um einen Wettbewerb oder um einen Preis zu bewerben. Und das war dann ein langer Prozess und mein Vater, der auch viele Staat-Kirche-Verhandlungen mitführen musste, hat dann an höchster Stelle beim Staatssekretär für Kirchenfragen interveniert und das eskalierte bis hin zu seiner Androhung, die Ausreise aus der DDR zu beantragen. Und dann hat der Staatssekretär Hans Seigewasser, hieß er, eingelenkt. Er hat ihm das sehr übel genommen, diese Androhung, und ich durfte dann plötzlich fahren.
Ihr Vater hatte dann durchaus eine recht einflussreiche Stellung, obwohl er doch Pfarrer war und schon auch nicht nur Pfarrer, sondern er war auch damals schon Redakteur einer evangelischen Zeitschrift, nämlich Glaube und Heimat, an der Sie dann später und zwar bis heute auch mitarbeiten. Wie kam es denn, dass Ihr Vater doch einen solchen Einfluss haben konnte auf die DDR-Kulturbürokratie?
Naja, ich meine, er hatte aufgrund seiner Funktion, er war auch Kirchenrat, wie man das so schön nennt im Kirchenamtsdeutsch, er hatte in bestimmten Phasen der DDR die Funktion, an so Kontaktgesprächen teilzunehmen, also wo sicher auch um Lösungen gerungen wurde. Und ja, man hat ja miteinander geredet, man musste ja irgendwie miteinander auskommen. Und dann andererseits die Verantwortung für so eine Kirchenzeitung mit 30.000 Lesern war auch nicht gering, weil ja auch ständig interveniert wurde. Da ging es um einzelne Sätze und Formulierungen. Und so kannte man sich eben. Und mein Vater wurde auch geschätzt als Gesprächspartner, aber er wusste natürlich auch seine Position zu verteidigen.
Dann hat das also geklappt mit Boswil. Sie konnten sich dann auf die Reise machen, haben sich aber mitnichten an die strengen Vorgaben gehalten, sondern kaum waren Sie im Westen, sind Sie noch während der Reise von den vorgesehenen Pfaden ein wenig abgewichen, um Stockhausen persönlich kennenzulernen, glaube ich.
Ja, damals war wirklich alles völlig außergewöhnlich. Ich erinnere nochmal, das war 1976. Pfarrer Brüsewitz hatte sich verbrannt.
Biermann wurde ausgebürgert.
Genau, also da brannte eigentlich die Luft auch zwischen Staat und Kirche. Und dann kam plötzlich dieses Signal, ich darf reisen. Und auch noch durch die Bundesrepublik, also Kollegen, die in Boswil zuvor waren, die mussten immer über Prag mit dem Flieger in die Schweiz nach Zürich fliegen, damit sie die böse Bundesrepublik nicht betreten. Und ich bekam keinerlei Anweisung. Ich konnte also mit dem Zug fahren und bin dann in Frankfurt am Main erstmal ausgestiegen, um mit den Verwandten dort eine große Party zu feiern. Und dann am nächsten Tag bin ich, nachdem ich telefoniert hatte, gen Köln gefahren. Ich kannte einen Assistenten von Stockhausen, Peter E. Oetwisch, und der lebte in Oehldorf bei Köln in so einer Art Komponistenkommune mit einer chinesischen Pianistin zusammen. Und da konnte ich erstmal andocken in diesem Oehldorf. Diese Oehldorfer Sommernachtsmusiken kannte ich aus dem Deutschlandfunk, wurden da immer Berichte gebracht. Und dann von Oehldorf aus habe ich abends mit Stockhausen telefoniert, sehr lange, anderthalb Stunden. Der wollte also alles wissen und sich ein Bild machen über die Situation in der DDR und dann sagte, du kannst morgen, das war 4. Advent, kannst morgen vorbeikommen zu mir nach Hause. Und dann bin ich damals zusammen mit meinem Cousin Herbert aus Frankfurt dann zu Stockhausen gefahren worden von der chinesischen Pianistin Pi Hsien-Chen. Da haben wir da geklingelt, früh um 10, und dann machte mir der verehrte Meister die Tür auf und hatte Christbaumschmuck in den Händen. Das habe ich nur überhaupt nicht erwartet. Und nahm uns ganz freundlich auf und sagte, ja, heute Nachmittag kommt die Familie und ich will alles schon ein bisschen vorbereiten, weihnachtlich und so. Also eigentlich stinknormal. Er war ja ein großer Familienmensch. Die Familie bedeutete ihm sehr, sehr viel und seine Kinder. Und dann führte er mich in einen Raum und da waren also Partituren und Schallplatten und gab mir ein Blatt Papier und sagte, hier, jetzt schreibst du alles auf, was du haben möchtest. Und ich war also völlig überwältigt und sagte dann, also das ist eine Situation, da bin ich jetzt nicht gewachsen, ich weiß, ich kann jetzt nicht ihr gesamtes Werk hier notieren, mich interessiert ja alles. Und dann sagte er, machen wir es anders, ich sage mal, was im Regal steht und du sagst ja oder nein. Und dann ging er die ganzen Regale durch und ich hatte am Ende einen Riesensack mit Partituren, Büchern, Schallplatten, wo ich so heimlich dachte, wie willst du denn das hier in die DDR einführen? Aber ich war stolzer Besitzer, der hat dann noch viele Sachen mit der Hand signiert und sich eben aber auch sehr intensiv mit mir unterhalten. Und schon bei dem Telefonat sagte er, sie dürfen auf keinen Fall zurück in die DDR gehen. Sie müssen dahin, wo sie sich am besten entwickeln können, und in diesem totalitären System haben sie keine Chance. Und ich habe so als protestantischer junger Mann ihm widersprochen. Ich habe gesagt, ich möchte aber da wirken, wo mich der liebe Gott hingestellt hat. Und ich sehe das eher als meine Aufgabe an, für diese Musik eben gerade dort in der DDR einzutreten. Und das hat er damals nicht verstanden. Und später, als er zu meinem Festival kam, 1992, dann hat er gesagt, kannst du dich noch erinnern, damals wolltest du im Westen bleiben. Und ich habe zu dir gesagt, du musst unbedingt zurückfahren. So hatte sich das in der Erinnerung völlig verklärt und verdreht nach über 20 Jahren.
Also das war für Sie von vornherein völlig klar, dass Sie nicht im Westen bleiben wollen würden, sondern zurück in die DDR wollten, zu Ihrer Familie. Da gab es auch keine Anwandlung, keine Verlockung, keine innere Verlockung, auch während der Reise schon, weil das war ja natürlich doch in aller Munde, das war ja im Grunde der Hammer, dass Sie als junger Mann das machen konnten, was so viele nicht machen durften, nämlich zumindest für ein Vierteljahr mal in den Westen.
Ja, das war schon ungeheuerlich. Man konnte das ja fast nicht weitererzählen. Ich musste ja auch selber erstmal damit umgehen, lernen. Dieser Arbeitsaufenthalt war ja so gedacht, dass ein Komponist ungestört ein Vierteljahr behütet komponieren kann. Und das war natürlich nicht mein Ansatzpunkt. Ich war nun draußen, ich war in der Freiheit. Ich wollte möglichst viel sehen, erleben, hören und natürlich auch Kontakte aufbauen zu anderen Komponisten. Ich bin dann auch sehr viel rumgereist. Erwähnenswert ist vielleicht noch, bevor mich Stockhausen dann wieder verabschiedet hat, ging er zu seinem Tresor, machte den vor mir auf und nahm irgendwie Geld raus und steckte das in einen Umschlag und da stand drauf, frohe Weihnacht, lieber Michael. Und da waren 400 D-Mark drin, das war für mich unheimlich viel Geld damals. Und er sagte, ich habe im Februar in Belgien Konzerte in Brüssel und Liège und da kommst du hin, da kannst du die Proben und Aufführungen miterleben und dafür ist das Geld.
Und das haben Sie dann auch gemacht? Hatten Sie da keine Angst, dass Sie irgendwie dann doch beobachtet würden oder dass später das alles ans Licht kommen würde und dann Sie nie mehr würden irgendwo hinreisen können, also von Seiten der DDR-Bürokratie, weil Sie haben doch einen Pass gehabt auch und da wurde doch abgestempelt. Und als Sie dann wieder zurückfahren, war das doch alles nachvollziehbar, wo Sie gewesen waren und wo Sie nicht hätten sein dürfen, aber trotzdem gewesen waren.
Ja, das war nicht ganz ohne. Also die erste Hürde war schon in der Schweiz, als ich da einige Tage nach meiner Unterbrechung in Westdeutschland ankam, haben die mir natürlich auch einen Datumsstempel in meinen DDR-Reisepass rein verpasst, gegen meinen Protest übrigens. Die waren da nicht einsichtig. Und dann war natürlich die Frage, wie geht das jetzt weiter? Ich wusste aber schon von Rentnern, dass man aufgrund des Grundgesetzes Deutscher war, auch Westdeutscher. Und man konnte also seine Identität tauschen. Also ich bin ins Westdeutsche Konsulat nach Genf dann gegangen, weil ich da eine Patentante auch kannte und auch Kontakte zum Lutherischen Weltbund hatte. Und der Pressechef vom Lutherischen Weltbund, der ist dann mit mir ins deutsche Konsulat gegangen und hat gesagt, hier ist der Herr von Hinzenstern aus der DDR und der braucht jetzt einen grünen Reisepass. Und da musste ich dafür meinen DDR-Pass hinterlegen und bin dann ein Vierteljahr Bundesbürger gewesen, bin also frei rumgefahren in verschiedenen Ländern.
Was Ihnen Karl-Heinz Stockhausen dann mitgegeben hat, dieses ganze Material, die Geschenke von ihm, wie sind denn die dann tatsächlich zu Ihnen gekommen später in die DDR? Das konnten Sie ja nicht alles in Ihren Koffer packen.
Ja, ich hatte da zum Glück einen dänischen Freund, der so ein Wanderer zwischen den Welten war. Und der hat mir diese Sachen, da er auch einen Wohnsitz in Ost-Berlin hatte, bei seinen Reisen hin und her mitgebracht. Das war also meine Rettung, sonst hätte ich die Sachen niemals so kompakt einführen können. Später hat sich herausgestellt, dass der sogar IM der Staatssicherheit gewesen ist. Das habe ich damals nicht geahnt, aber er hat mir trotzdem meine Sachen alle gebracht.
Als Sie dann in der DDR wieder waren, also noch zu der sozialistischen Zeit, haben Sie dann gegründet das Ensemble für intuitive Musik Weimar, also im Geist und in der Tradition und im Sinne Stockhausens. Das heißt, Sie haben Stockhausen dann weiter verbreitet, noch wohlgemerkt zu DDR-Zeiten. Und das haben Sie vornehmlich getan auch in den Kirchen, also in kirchlichen Räumen, was gut mit Stockhausen zusammenpasst. Er war ja nicht nur ein offenbar weihnachtsfesttreuer Mensch, wie Sie erzählt haben, mit dem Christbaum, sondern er war überzeugter Katholik und neue Musik war für ihn, glaube ich, eine Art geistlicher Musik.
Ja, er hat mir später auch mal geschrieben, dass Tempel oder Kirchen die schönsten Orte für Aufführungen seiner Musik seien. Und der Kontakt ging ja auch postalisch immer weiter. Und das hat sich eigentlich mehr zufällig ergeben, dass wir uns dann für diese intuitive Musik interessiert haben, also mein Bruder und dann weitere Mitstreiter, dass wir diese Zyklen aus den 7 Tagen und für kommende Zeiten realisiert haben. Eigentlich auch aus der Situation heraus, dass wir jetzt nicht in der Lage waren, bestimmte Ensembles aufzubauen, die bestimmte Werke realisieren, sondern wir suchten natürlich auch Stücke, die eine offene Form oder eine variable Besetzung hatten. Und da war diese intuitive Musik sehr geeignet, also eine Musik, die angeregt durch Spielanweisungen, durch Texte im Moment der Aufführung entsteht. Und wir haben das erst getestet bei Konzerten in der Jakobskirche in Weimar, da war ein sehr offener Pfarrer, der hat uns die Kirche zur Verfügung gestellt. Und da hatten wir so die ersten zaghaften Versuche 1980 und dann 1981 bekam ich einen Anruf aus Erfurt, da gibt es eine illegale Galerie, da werden Bilder zur Musik von Stockhausen ausgestellt, die Ausstellung läuft schon, aber könnt ihr da nicht mal hinfahren? Da bin ich hingefahren, habe damals die Gabriele Stötzer, damals hieß sie noch Kachwelt, kennengelernt. Und
die Autorin?
Ja, die Autorin und Künstlerin und die ist ja auch sehr vielseitig und Widerstandskämpferin. Und die kannte ich bis dahin nicht und die hat da eben ein Podium geboten, quasi in einer Wohnung, Galerie im Flur, für neue Kunst, die sonst nicht gezeigt werden konnte. Und da sagte sie ganz spontan, dann machen wir halt eine Finissage. Vernissage geht ja nicht mehr, die Ausstellung läuft. Und da haben wir dann improvisiert nach diesen intuitiven Texten von Stockhausen zu diesen Bildern von Werner Schubert-Deister. Das war also auch ein Künstler, der sonst nicht ausstellen konnte.
Sie standen aber doch ständig unter Beobachtung. Es wird nicht einfach gewesen sein für Sie.
Ja, das hat sich stufenweise entwickelt. Also zunächst waren nur so illegale Galerien, private Anlässe. Dann gab es die Kirchen, die standen mir ja offen. Und da haben wir sehr, sehr viele Konzerte gemacht. Dann ab 1982 kam Markus Stockhausen, der Sohn des Komponisten, der wunderbare Trompeter, zu uns. Den hatte ich in Belgien kennengelernt. Und dann machten wir gemeinsam Konzerte. Jedes Jahr ab 1982. Und dann habe ich dann auch Auftritte bekommen in staatlichen Reihen, zum Beispiel im Dresdner Kulturpalast. Da gab es eine Reihe Neue Musik im Gespräch oder Studio Neue Musik. Ich weiß den Titel gar nicht mehr. Und so sind wir allmählich auch in so staatliche Nischen-Konzertreihen reingekommen und hatten immer wahnsinnig viel Publikum, weil alle süchtig waren, Stockhausen-Musik zu hören. Und die Staatssicherheit hat das natürlich auch verfolgt. Da gibt es zum Teil ganz amüsant zu lesende Protokolle, wenn dann das dazu beschrieben wird, was wir gemacht haben. Aber wir waren jetzt nicht ideologisch gefährlich. Wir haben zwar eine dekadente Richtung vertreten, aber waren jetzt nicht politisch auffällig.
Aber die Musik hat schon doch durchaus etwas Subversives, sodass sich diese komische Situation ergeben hat. Sie haben die Kirche zumal, also als Veranstaltungsort und auch als, sagen wir mal, ideologischen Schutzraum in der damaligen DDR-Realität. Und in den Kirchen hat sich auch sowas ereignet wie eine kulturelle oder musikalische Subversivität. Das heißt, das war so ein bisschen auch Ihr Anteil an dem, ja, an dem letztlich mit Zerbröckelnden des Systems.
Ja, auf jeden Fall. Und es war natürlich eine wunderbare Situation, dass eine Sache einerseits nicht erwünscht war und andererseits doch stattfinden konnte. Ja, und man hat natürlich über verschiedenste Weise versucht, das auch zu verhindern. Ich bekam dann auch mal eine Auflistung aller Stockhausen-Konzerte von der AWA, das war die Anstalt zur Wahrung der Aufführungsrechte, das war die Ost-GEMA, und die drohten mir an, dass ich jetzt für die Stockhausen-Aufführung Devisen zahlen solle, um quasi den Hahn abzudrehen. Also ich hatte ja keine Devisen, und wir hatten also das minutiös aufgelistet, wo wir überall gespielt hatten, und das habe ich Stockhausen geschrieben, und er hat sofort sich hingesetzt und hat eine Erklärung aufgesetzt: Wenn Werke von mir in der DDR aufgeführt werden, für die Devisen gezahlt werden müssen, verzichte ich auf die Urheberrechte. Und dieses Papier habe ich natürlich gleich mehrfach kopiert und dann rumgeschickt, und dann war einfach die Luft raus. Ja, man konnte mich auf diese Art nicht mehr erpressen.
Es gab dann ein weiteres einschneidendes Ereignis. Sie haben in einem kleinen Ort bei Weimar, nämlich in Dehnstedt, eine Liszt-Orgel entdeckt. Liszt war bekanntlich Hofkapellmeister in Weimar von 1848 bis 1861, glaube ich, und er hat in den Orgeln der Umgebung gespielt, und zwar auch experimentell gespielt. Das war nach seiner großen Zeit als, sagen wir, musikalischer Zampano und Pianist, der viel auf Reisen war. Wie kam es zu dieser Entdeckung dieser Liszt-Kirche, wo Sie dann auch noch es geschafft haben, dass diese Orgel saniert werden konnte?
Ja, bei musikwissenschaftlichen Forschungsarbeiten, zunächst über den Weimarer Orgeltheoretiker Johann Gottlob Töpfer, bin ich auf einen Brief gestoßen, einen Briefwechsel zwischen Franz Liszt und seinem legendarischen Kantor Alexander Wilhelm Gottschalk, der dann später Hoforganist in Weimar wurde. Und in diesem Briefwechsel ist an einem Tag die Rede von ländlichen Klangexperimenten in Dehnstedt. Das hat mich natürlich aufhorchen lassen. Ich bin damals in meinen Trabant gesprungen, da rausgefahren. 5 Kilometer von Weimar entfernt liegt der Ort. Es war ein junger, ahnungsloser Pfarrer da, der gab mir den Kirchenschlüssel. Und ich habe diese Orgel gespielt und war völlig überrascht. Ein sehr schönes Instrument, was sicherlich etwas verrottet war. Die Kirche war auch nicht im guten Zustand, hatte einen durchgefaulten Holzfußboden und so weiter. Aber ein ganz wichtiges Orgeldenkmal. Und da war so eine Art Liebe auf den ersten Blick. Und mein Vater hat mir damals auch sehr geholfen. Wir wollten herausfinden, wer die Orgel erbaut hat. Es war kein Firmenschild dran. Mein Vater hat eine Dankanzeige in der Weimarer Zeitung gefunden. Und es stellte sich heraus, die Gebrüder Peternell hatten diese Orgel erbaut. Und da war ich so elektrisiert, dass ich von dem Thema nicht mehr losgekommen bin. Also Liszt, der Zukunftsmusiker, der sich auch mit Orgelklang-Experimenten beschäftigt hat. Und das ist jetzt ein langer Prozess, der hat 1980 begonnen und geht bis in die Gegenwart, dass ich mich mit diesem Instrument beschäftigt habe und die Kirche und Orgel auch retten konnte. Das ist also jetzt alles in einem Top-Zustand. Und das war aber für mich dann auch der Ort, wo ich frei mein Ding machen konnte, weil diese Kirche eben auch nicht so frequentiert war. In Weimar gab es immer Schwierigkeiten, auch mit dem Superintendenten, der hat dann Konzerte verboten und behauptet, durch mein Orgelspiel würden die Instrumente zerstört. Also waren auch viel Verleumdungen dabei. Und in Dänstedt konnte ich einfach machen, was ich wollte. Und da waren dann eben auch diese ersten Konzerte mit Markus Stockhausen und auch die ersten Tage neuer Musik. 1988, zum 60. Geburtstag von Stockhausen, haben wir dann 22 Werke aufgeführt. Und das sind erstmalig alle elektroakustischen Kompositionen von Stockhausen auch in der DDR erklungen, in dieser Dorfkirche. Und Stockhausen hat also Kopien machen lassen. Ich hatte also, das war also fast ein Heiligtum, in der DDR hatte ich da die einzigen Kopien von diesen Stücken. Und wir haben intuitive Musik gespielt, Markus Stockhausen als solistisch, also ganz viele Programme. Und das setzte einen unglaublichen Sturm an Interesse in Bewegung. Und die Autos kamen wirklich aus der ganzen DDR und das Dorf stand Kopf. Und die Resonanz war also ganz enorm und die Leute blieben auch. Manche haben dann im Tiefort im Teehäuschen übernachtet und so. Es war eine völlig außergewöhnliche Situation und ein unglaubliches Interesse an dieser Musik.
Man muss sich das ja vorstellen, da war also 1988 Stockhausen ja immer noch eine verfemte Person. Er hat sie ja besucht dann später. Wann hat er denn zum ersten Mal in die DDR kommen können?
Ich weiß jetzt gar nicht genau, wann er das erste Mal in der DDR war. Also es war auf jeden Fall nach dem Fall der Mauer. Und einer seiner ersten Besuche war dann auch bei uns. Also der andere, der sich sehr für Stockhausen eingesetzt hat, war Udo Zimmermann vom Dresdner Zentrum für zeitgenössische Musik, der dann später als Leipziger Opernintendant auch zwei Stockhausen Opern uraufgeführt hat. Das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, dass in der ehemaligen DDR ein Opernhaus war, das das gestemmt hat. Nicht in Hamburg oder Berlin, sondern das hat Zimmermann, der war selber auch ein sehr guter Komponist, ist jetzt auch schon hochbetagt, das hat er gestemmt. Der hat es auch mal verstanden, mit den Mächtigen zu verhandeln in allen Systemen. Und Stockhausen verdankte ihm auch sehr viel.
Sie haben dann fortan, also von 1988 bis heute, jedes Jahr ein Festival für neue Musik auf die Beine gestellt mit großem Erfolg. Und das hat sich dann ja auch konzeptionell ausgeweitet. Also Sie machen jetzt ja nicht nur Stockhausen, sondern Sie machen auch eigene Sachen. Sie machen Performances, Sie machen neue Musik in allen möglichen Schattierungen. Und derzeit angesagt, seit einigen Jahren schon, machen Sie auch Dada-Performances. Programme. Nebenbei gibt es da auch einen, sagen wir mal, Link zu dieser Orgel in Dänstedt, der Listorgel, wo Sie eine Winddrossel eingebaut haben, die Sie selber auch spielen und damit auch experimentelle Musik machen. Es ist sehr wichtig, glaube ich, bei Ihnen, dass Sie so ein ganzheitliches Konzept haben bei diesen neuen Tagen für Musik. Wie haben die sich entwickelt und was sind so die Schwerpunkte in der letzten Zeit gewesen? Insbesondere, was bedeutet die Liebe oder vielleicht auch Vorliebe für Dada in diesem Zusammenhang?
Ja, das ist alles in einem großen Kontext zu sehen. Ich bin ja jemand, der einerseits gerne nach vorne schnellt und neue Dinge tut, aber andererseits bin ich auch mal sehr historisch verortet und das hat sicherlich auch mit meiner Teiltätigkeit als Musikwissenschaftler zu tun. Also ich habe immer mich sehr interessiert, was hier passiert ist. Und das war zum einen der Zukunftsmusiker Franz Liszt, zum anderen habe ich auch bald registriert, dass die ersten Schönberg-Aufführungen seiner Orchesterstücke zum Beispiel auch die Weimarer Hofkapelle gespielt hat, nach London, die 5 Orchesterstücke. Und dann war mir eben sehr interessant, dass ein internationaler Kongress der Dadaisten und Konstruktivisten im September 1922 in Weimar durchgeführt wurde, initiiert von Theo van Doesburg, einem niederländischen Konstruktivisten und Dadaisten, und dass da die Speerspitze der Avantgarde sich plötzlich in Weimar, der verschlafenen Klassikerstadt, traf, das hat mich natürlich fasziniert. Ich habe da auch viel drüber geforscht. Und wir haben dann seit den 80er Jahren immer wieder mal Gelegenheiten gehabt, daran zu erinnern. Also ich habe 1980 das erste Mal die Sonate in Urlauten von Kurt Schwitters aufgeführt, der damals auch zu den Teilnehmern dieses Kongresses gehörte. Und dann gab es auch mit meinem Ensemble immer wieder Aufführungen, die darauf Bezug genommen haben. Und 2012, zum 90. Jahrestag dieses Kongresses, habe ich eine Dada-Dekade ausgerufen, mit ironischem Augenzwinkern im Blick auf die Luther-Dekade. Und wir haben gesagt, wir wollen jetzt den 100. Jahrestag dieses Treffens vorbereiten mit Themenjahren. Es gibt jedes Jahr einen Schwerpunkt. Und zu jedem Themenjahr mache ich eine Chorkomposition für den Absurden Chor in Weimar, den ich auch leite. Und da hat es dann eben schöne Themen gegeben wie J, Jena, Japan, Jenseits oder letztes Jahr Krachten, Kräche, Kreationen. Dieses Jahr erinnern wir an 100 Jahre Dada Zürich und da heißt es Zürich, Zyklon, Zyankali. Und da hat sich ein ganz dichtes Netzwerk entwickelt, auch im Zusammenhang mit den Aktivitäten bei den Tagen Neuer Musik. Und es gibt ja noch verschiedene Gruppen. Es gibt also mein Ensemble, es gibt dann die Verbindung Ensemble und Tanz, Ensemble und Projektion, dann gibt es das Duo-Klangzeichen. Also es sind ganz verschiedene Klangkörper, die ich alle initiiert habe und die sich natürlich auch sehr stark auf Dada fokussiert haben. Und dass wir dann jetzt zu 100 Jahre Dada dann auch im Cabaret Voltaire in Zürich aufgetreten sind, das war für mich so ein besonderer Höhepunkt.
Sie verstehen sich dann doppelgesichtig gleichsam als ein Erneuerer, also Stichwort neue Musik, und als ein Erinnerer, weil Sie erinnern eben auch an diese Traditionen, die zum Teil ja immer noch verschüttet sind, weil Weimar ist wesentlich immer noch, Sie haben es angedeutet, Schiller, Goethe, vielleicht noch Wieland, dann ja auch noch Liszt vielleicht, aber Weimar, da denkt man wenig in der Regel an sowas wie Bauhaus oder eben Dada.
Ja, also das war immer so ein Anliegen, Weimar als Stadt der Moderne auch zu propagieren. Und deswegen haben wir auch zu DDR-Zeiten, als das auch noch nicht üblich war, uns sehr mit den synästhetischen Traditionen des Bauhauses beschäftigt. Und da ist eben eine zentrale Figur, die mich interessiert hat, Laszlo Molinacs, der auch an diesem Dada-Kongress übrigens teilgenommen hat. Da gibt es also ganz verschiedene Schnittstellen. Und das aufzuarbeiten und ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen seit Mitte der 80er Jahre. Und dadurch ist es auch zustande gekommen, dass wir mit einem Projekt Klangfarbe Bewegung für Tanz, multimediale Projektionen-Ensemble erstmalig wieder die Bühne am Bauhaus in Dessau bespielt haben, die da auch ein Schattendasein führte. Und ich musste für eine Dokumentation einen kleinen Text schreiben und Fotos raussuchen und da stellte sich heraus, wir waren die Ersten, die dort auch an geweihter Stätte gespielt haben. Und so hat mich auch immer der Kontakt zu Zeitzeugen interessiert, wie Kurt Schmidt, einer der ersten Schüler am Bauhaus, der bei den Nazis in der Ausstellung Entartete Kunst gezeigt wurde. In der DDR wurde er verboten unter dem Formalismusverdacht. Und der erst 1981 rehabilitiert wurde und dann in Verband bildender Künstler wieder aufgenommen wurde. Also auch solche Schicksale von Menschen, die in verschiedenen Systemen für ihre Kunst gelebt haben. Ich habe versucht, möglichst viele davon noch zu treffen.
Für Sie ist Kunst und Musik dann auch nicht nur la pour la, sondern Sie verstehen schon Kunst und Musik als verpflichtet für einen gewissen, sagen wir, gesellschaftlichen, vielleicht gesellschaftspolitischen Auftrag auch?
Ach, das klingt mir jetzt fast zu hochtrabend. Also ich mache das natürlich alles, weil es mir Spaß macht. Und Musik ist einfach ein Medium, das kann man eigentlich gar nicht richtig beschreiben, das aber die Menschen erfasst, faszinieren kann. Und dann sind natürlich solche Konzerte, wo es richtig schön passiert, die schönsten Momente, die man als Musiker haben kann. Das ist für mich zum Beispiel Erinnerung an ein Konzert in einem Lavafeld in Mexico City, wo dann wir ein Stück gemacht haben über die vier Elemente und wo dann alles so stimmig war, dass ich auch nach 20 Jahren noch sage, das hätten wir schöner nicht hinkriegen können. Das sind natürlich Glücksmomente, die nicht so oft vorkommen, aber einfach über Musik Menschen zu bewegen und natürlich vor allem sensibler zu machen. Insofern ist es vielleicht auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Also für mich ist die Weiterentwicklung der Musik etwas, das zu tun hat mit einer zunehmenden Sensibilisierung und Verfeinerung der Parameter. Und in der Gesellschaft erleben wir aber das Gegenteil, dass alles oberflächlicher und inhaltsleerer wird. Und dagegen zu steuern, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe.
Da steuern Sie nicht nur als Musiker und Komponist gegen, sondern auch als Publizist in doppelter Weise sogar. Sie sind auch unter anderem in der Redaktion einer Zeitschrift, die ihr Vater schon geleitet hat, nämlich Glaube und Heimat, eine evangelisch-christliche Zeitschrift, ein Wochenblatt. Und zum anderen sind Sie auch Radio-, Rundfunkkollege. Sie betreiben das oder betreiben mit und sind auch Moderator des sogenannten Radio Lotte, eine wunderbare Bezeichnung für ein freies, aber nicht kommerzielles Radio in Weimar. Das machen Sie auch seit, ich glaube, Jahrzehnten regelmäßig und bringen auch da Ihre Musik und Ihr Kultur- und Kunstverständnis unter die Leute.
Ja, also zu Radio Lotte, das war für mich natürlich als ehemaligen DDR-Bürger ein faszinierender Gedanke, dass ich einfach in ein Studio reingehen kann und sofort das sage, was ich denke. Also frei tun zu können, was ich will. Und da ich sowieso diesen Aspekt des Live-Agierens sehr schätze, war das für mich natürlich ein sehr schönes Medium. Als dieses Lokalradio gegründet wurde, hat man mir angeboten, dass ich jede Woche eine Stunde Sendezeit für neue Musik bekommen kann. Und das ist für mich also auch eine luxuriöse Situation. Ich kann da senden, was ich will. Ich lade mir Studiogäste ein. Ich hatte früher noch eine zweite Sendung, die hieß Show Royale, unter dem Motto mit Weimar Verdrossenen und Weimar Besessenen, Zeitzeugen und Helden des Alltags. Das waren also auch so Zeitzeugengespräche eigentlich. Das habe ich auch 7 Jahre lang moderiert, mache das jetzt nur noch gelegentlich, weil ich das sonst nicht mehr schaffe alles. Und die Tätigkeit bei Glaube und Heimat, die begann mit einem Praktikum im Herbst 1978, das bis heute andauert. Also ich wollte eigentlich nach dem Kirchenmusikstudium zur Überbrückung was finden und wollte aber auch nicht in den strengen kirchlichen Dienst als Kantor eintreten. Und dann habe ich zur Überbrückung während meines Gasthörerstudiums der Musikwissenschaft diese Redakteurs- oder Assistentenstelle angetreten und befinde mich seitdem im Praktikum und jetzt betreue ich den Bereich Kultur vor Ort. Das macht mir auch Spaß. Aus verschiedenen Gründen habe ich diese Tätigkeit nie mehr aufgegeben, sicherlich auch aus finanziellen, weil man ja als Künstler auch eine gewisse Basis haben muss, aber es liegt mir auch nach wie vor am Herzen, diese publizistische Arbeit zu tun.
Wie hat sich denn eigentlich grundsätzlich die Aufnahmebereitschaft für neue Musik hier in Weimar Ihrer Beobachtung nach entwickelt? Ist sie populärer geworden? Hat sie mehr Akzeptanz gewonnen? Zumal vielleicht seit der Wende? Oder sehe ich das falsch, wenn ich die neue Musikszene in der DDR auch automatisch als etwas abgekapselt betrachte? War das nie so?
Ja, die Besucherzahlen sind eigentlich eher zurückgegangen. Das hat mich auch sehr überrascht, auch 1992, als Stockhausen dann leibhaftig mit seinem Clan hier auftauchte. Dann waren die Konzerte zwar aus heutiger Sicht gut besucht, aber ich hatte eigentlich mit vollen Häusern gerechnet. Das war nicht der Fall. Also dadurch, dass diese Musik einen gewissen Protestcharakter hatte, sind natürlich viele gekommen, die dann später nach dem Fall der Mauer weggeblieben sind. Also die haben das so als ein Medium betrachtet, ihren Protest auch zu manifestieren. Also wir dringen nach wie vor um jeden Hörer. Es ist eben doch ein Bereich der Musik, der es nicht leicht hat und wo unendlich viele Vorurteile existieren, gegen die anzukämpfen nicht einfach ist. Also den Begriff neue Musik gibt es jetzt über 100 Jahre schon und der ist natürlich auch mit bestimmten Klischees verbunden und man hat dann immer die Vorstellung, das ist zu kompliziert und das kann ich nicht lange aushalten und wie auch immer. Aber die wenigsten hören sich das wirklich mal an und setzen sich dem aus. Und ich habe mich immer auch für neue Musik eingesetzt, die eine emotionale Kraft hat. Das ist mir auch ganz bei der elektroakustischen Musik wichtig. Da ist vor allem auch die französische Schule sehr wichtig, also die akusmatische Musik. Da gibt es wunderbare Stücke, die einen wirklich emotional erfassen und unter die Haut gehen. Und Stockhausen zähle ich natürlich auch dazu. Nicht seine frühen elektronischen Studien, die sind auch serielle Spielereien, das ist nicht das Große von ihm, aber Hymnen und solche Werke, die sind einfach grandios und die muss man einfach immer wieder aufführen, auch weil die Leute dann irgendwie emotional gepackt werden.
Gibt es da, Sie haben ja zahlreiche Reisen dann auch gemacht in verschiedene, auch ferne Länder. Sie haben eben selbst erwähnt, das Konzert, was Sie in Mexiko auf einem Lavafeld gemacht haben. Gibt es Kulturen, die da per se vielleicht aufgrund ihrer Tradition der neuen Gänsefüßchenmusik offener gegenüberstehen als wir hier im, sagen wir mal, Westen oder Deutschland enger gefasst?
Ja, das ist genau so. Also wir haben hier dieses Schubladendenken. und sind intellektuell sehr verschraubt und festgelegt. Und gerade in Südamerika, das haben wir bei einer 6-wöchigen Tournee erfahren dürfen, gibt es ein traumhaftes Publikum, die eben das Gegenteil sind. Sie haben eine grandiose Fantasie und hören mit dem Herzen. Und das hat mich also unglaublich berührt, dass diese Menschen, die vielleicht gar nicht so die Vorkenntnisse haben und das auch nicht so oft hören können, so offen diese Musik aufgenommen haben und uns quasi umarmt haben für das Neue, das wir getan haben. Ich wollte das erst gar nicht glauben, als der Jürgen Drews, Musikreferent vom Goethe-Institut, mir das mit auf den Weg gab und sagt, ihr habt dort euer Publikum. Und es ist wirklich so eingetreten. Und das sind natürlich dann auch solche Glücksmomente.